Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu.
Das, meine Lieben, sind unsere beider Namen. Und meine Güte, Tarik.
Ja?
Ich freue mich wirklich sehr über diese Aufzeichnung heute.
Ist das
ich weiß
so?
Gar nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum ich heute Morgen aufgewacht bin und einfach total glücklich war, mit dir in diesem Studio gleich zu sein, mit dir diese Folge gleich aufzuzeichnen. Ich war so, life is good today.
Ja, dann freue ich mich doch mindestens genauso sehr.
Hallo mein Schatz.
Hallo mein Herzblatt und hallo liebe Tratschis. Bevor wir so richtig loslegen, wollen wir nochmal uns auf die letzte Folge beziehen. Da war ja die wunderbare Suite Aminata Belli hier und wir haben unter anderem über Hailey Bieber, Selena Gomez und auch ein bisschen über Kylie Jenner gesprochen und ob denn an dem vermeintlichen Beef zwischen den dreien wirklich was dran ist. Und jetzt haben wir eine Nachricht gelesen, nämlich,
dass Hailey Bieber eine neue Followerin hat und nicht irgendeine, sondern Selena Gomez folgt ihr jetzt auf Instagram. Das übrigens auch, nachdem sie ein Statement veröffentlicht hat, wo sie gesagt hat, Leute, es war noch nie eine gute Idee, Menschen irgendwie zu mobben. Seid nett zueinander. Und in diesem Spirit dann ist sie Hailey Bieber gefolgt. Und ich finde es eine schöne Geste.
Ich auch, auf jeden Fall, weil Hailey Bieber hat in letzter Zeit mal wieder sehr, sehr viele Drohungen von vermeintlichen Selena Gomez-Fans bekommen. Und wenn dann halt eine Person wie Selena sagt, hey Leute, das geht gar nicht. Ist ein nicer Move. Und, liebe Tesfay, weißt du, was ich glaube?
Was glaubst du?
Ich glaube.
Lieber Tesfay, was glaubst du?
Ich glaube, dass Selena Gomez Tratsch und Tacheles hört. Und dass die meine Worte gehört hat, als ich gesagt habe, Team Hailey, hört auf, so gemein zu Hailey Bieber zu sein. Was hat die sich gedacht? Die dachte sich, ich finde den Tarik richtig toll. Deswegen folge ich jetzt meiner Freundin oder nicht Freundin, wie auch immer, aber auf jeden Fall.
Frenemy.
So, einer Person, der ich solidarisch gegenüber sein möchte.
Genau, das ist das. Tarik, ich möchte auch mich ganz kurz dafür einsetzen, dass du aufhörst, mich die Tesfay zu nennen.
Warum? Du bist
weil
die Tesfay.
Nein, weil du doch weißt, dass wie im eritreischen Nachnamen vergeben werden. Tesfay ist ja mein Vater mit Vornamen.
Ja.
Deshalb ist es immer so irritierend, wenn du zu mir sagst, die Tesfay, weil ich da die ganze Zeit denke, irgendjemand ruft meinen Vater. Mein Vater steht hinter mir oder so. Musst du aufhören, das zu machen.
Echt, ich finde, wir sollten diese Tradition ein bisschen claimen und da so ein Gender-Ding reinbringen und sagen, weil ich finde, die Tesfay ist doch super. Ich
meine,
ich bin ja auch die Tofu. Also,
ja,
mein Vater ist jetzt auch nicht der Tofu.
Genauso wie Prinz Charles auch immer Prinz Charles sein wird und King Charles.
Tesfay, ist also einfach du hast so. Ja heute einen Übergang bis zum Geht nicht mehr.
Dankeschön.
Ne? Also darf ich nicht mehr die Tesfay sagen?
Ach, darfst du.
Was soll ich denn sagen? Das die hat nicht.
Nein,
doof.
Sag doch jetzt, sag einfach die Tesfay.
Okay,
genauso wie wir ja einfach weiter Prinz Charles sagen
genau.
werden.
Wir scheißen so. Aber drauf, dass Prinz Charles eigentlich Königin Charles, a.k.a. König Charles heißt. Und der ist ja, ist der immer noch hier?
Nee,
also
der
gestern war er
weg.
Da. Der ist
also,
jetzt weg.
Der Vollständigkeit halber, wir zeichnen diese Folgen, die Folgen von Tratsch und Tacheles ja immer etwas früher auf. Dieses Mal sind wir vor dem Wochenende, also die erscheint am Dienstag, heute ist Freitag, gestern ist er abgereist.
Das war jetzt kompliziert, hat den Tesfay.
Ist egal, am Dienstag kommt die Folge raus.
Und
bei
der
uns
war letzte Woche, war König Charles in Berlin unterwegs und meine Güte.
Nicht alleine, mit Queen Concert,
natürlich,
Camilla.
Der war mit Camilla da und der hat sich hier irgendwie mit, wie heißt nochmal unser Bundeskanzler?
Der Frank-Walter. Der hat sich mit Frank-Walter Steinmeier getroffen.
Und aber auch mit unserem Bundeskanzler.
Hat er auch, mit Olaf.
Ja, der
bei
Olaf.
Dem eingebrochen wurde.
Ja, 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 die haben sich irgendwie auch getroffen und haben sich unterhalten scheinbar.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, es war ja, ich war ja überhaupt nicht aufgeregt. Ich war überhaupt nicht aufgeregt, dass sie kommen. Also der Camilla und Charles. Ich krieg das nicht über die Lippen. Prinz Charles und Camilla.
Einmal Prinz, immer Prinz.
So. Prinzessin für immer. Über Nacht. Es war ein Auftritt, bei dem alles gut gelaufen ist. Staatsbankett,
ja.
Man hat viele Briten oder Menschen, die irgendwie britisch verbandelt
da
sind,
war
eingeladen.
Angela Merkel war auch da.
Angela Mozzi war auch da.
So, oh,
Mozzi
wow.
Mabuse war auch
cool.
da. Ja, 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 ja. Die waren da und da wurde wohl sehr schick diniert.
Oh.
Die sahen auch alle richtig gut aus. Und dann hat er am nächsten Tag im Reichstag gesprochen, zum Teil auf Deutsch, hat sehr viele Witze gemacht. Bis auf
Toll.
Die Linkspartei hat sich niemand darüber geärgert, dass ein Monarch, ein nicht gewählter Monarch im Bundestag spricht. Einige sind auch weggeblieben von der Linkspartei. Der Rest war so, naja, we're here for it. Mhm. Und dann hat man natürlich auch noch irgendwie Hände geschüttelt und dann hat man sich irgend so eine Militärsache angeguckt und dann war man im Ökodorf Brodowin. Das ist ja in Brandenburg, also wo auch viele, viele biologische Erzeugnisse herkommen, ja. Also zum Beispiel meine Eier. Auf jeden Fall.
Da habe ich ein Video gesehen.
Wie er in Brodowin war.
Ja, da hat mir jemand ein Video gezeigt, wie Charles und Camilla gerade vor so einem Marmeladen-Honigglas stehen und sich dieses Honig-Marmeladenglas, was auch immer, sehr interessiert angucken. Er auch da mal das Gläschen mal rausnimmt. Vielleicht hat der jetzt Marmelade aka Honig aus Brandenburg.
Für sich entdeckt auch. Ja. Es gab aber zwei Möglichkeiten für diese Foto-Op. Sie waren ja auch auf einem Markt.
Ah, das kann auch sein.
Sie waren auf einem Markt in Charlottenburg-Schöneberg.
So, ah, das kann auch sein.
Glaube, der Winterfeld, der am Winterfeldmarkt, also ne, der Markt, da, der. Oder halt Brodowin. Naja, und dann waren ja auch so ein paar Leute, es waren ja überall auch so Schaulustige, ne, die dann da hingekommen sind. Dann wurden die von der Radioreporterin gefragt, ja, warum kommt ihr denn? Und sie so, ja, naja, die sind da auch irgendwie, stehen die so für Glamour und so ein bisschen, hä, und so. Und dann habe ich mir so deren Itinerary angeguckt und habe gesagt, ey, sorry. Leute, so eine Militärsache, das Staatsbankett, okay, aber so eine Militärsache und dann irgendwie der Markt und dann irgendwie das Ökodorf Brodowin, ich weiß nicht, das ist aber gefühlt schon sehr weit weg von Glamour, fand ich. Ich hab's nicht
ganz, du? Ja. Ich habe jetzt vorhin gehört, dass angeblich der Luxuswagen, in dem Charles die ganze Zeit durch die Gegend gefahren ist, in Neukölln gesichtet wurde. Und da fragt man sich, was hat der in Neukölln gesucht? Und dann frage ich mich im nächsten Schritt, war der Luxuswagen etwa ein Tesla? Denn Liebe hat eine Tesla. Ich bin richtig stinkig, denn in Berlin ist es gerade so, bei Miles, einem Carsharing-Unternehmen, und Carsharing ist ja eigentlich eine feine Sache, sind in letzter Zeit sehr, sehr viele Tesla-Wagen unterwegs. Und ich kriege wirklich jedes Mal, übergebe ich mich innerlich, wenn ich diesen Wagen sehe, frage mich erstens, wie Menschen dieses Auto, also wie sie es für sich buchen können. Und dann aber natürlich auch, warum ein Unternehmen wie Miles darauf setzt, Tesla-Wagen in das Sortiment zu nehmen. Die gab es nämlich vorher nicht. Das ist relativ neu, seit ein paar Monaten. Und man sieht mittlerweile immer mehr von diesen Kotzschlitten. Und mal davon abgesehen, dass ein Tesla einfach aussieht wie ein Stück Scheißauto in meinen Augen. Also, gefällt mir gar nicht. Darf man auch nicht vergessen, wem der Scheißhaufen gehört. Nämlich Elon Musk. Und dass es immer noch Leute gibt, die diese Menschen Geld ins Haus reinkehren und nicht wenig, kann ich bei einer Person, die offen rassistisch, offen sexistisch, misogyn, queerfeindlich, die gar kein Problem da hat, dass in seinem Twitter-Haus auch AntisemitInnen unterwegs sind, Donald Trump wieder reingeholt hat, JournalistInnen davor rausgekickt hat, denke ich mir nur so, was ist mit den Leuten los? Wieso kommt man auf die Idee und denkt sich, ja, das ist ein guter Partner, der Elon. Verstehe ich nicht.
Hast du denn schon mal in einem gesessen?
Natürlich nicht. Was soll ich mich denn da reinsetzen?
Ja, ich habe ja...
In einen Scheißhaufen. Ich sitze doch nicht in einem Scheißhaufen freiwillig.
Ey, also sagen wir es mal so. Ich habe schon mal in einem gesessen.
Die Tesla war wieder drin.
Ich habe schon mal in einem gesessen, der nicht meiner war. Ich fahre auch kein Tesla. Übrigens... schon auch nochmal Big Up an Carsharing-Unternehmen dafür, dass sie natürlich vermehrt auch auf E-Wagen setzen.
Ja, aber und dann auch da gibt es ja Alternativen.
Genau, und da ist es aber dann vielleicht schon auch so, dass andere Hersteller vielleicht nicht so schnell hinterherkommen. Deshalb die Bitte an die Autoindustrie, auch an die heimische Autoindustrie, da mal ein bisschen hinterherzulegen, weil wir würden halt gerne auch was anderes fahren als, wie Tarek jetzt sagen würde, Scheißhaufen. Also, naja, aber apropos Scheißhaufen, das ist diese Diskussion, die hat
ist
mich ja,
das,
die ist wirklich ein riesengroßer Scheißhaufen. Ja. In Deutschland, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wurde vor nicht allzu langer Zeit ein Jogginghosenverbot an Schulen diskutiert. Ernsthaft diskutiert.
Und auch mal wieder.
Mal wieder, es ist wiederholt. Und also ausschlaggebend war, glaube ich, eine Schule in der Nähe von Remscheid, die hat dieses Verbot ausgesprochen. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer da eigentlich alles mitdiskutiert und wer da vor allen Dingen welche Seite ergreift. Das die deutsche Kniggelgesellschaft. Es ist für mich die Entdeckung dieser Meldung, ist, dass es eine deutsche Kniggelgesellschaft gibt. Of course, natürlich gibt es eine deutsche Kniggelgesellschaft, die unterstützt das Ganze. Und Tarik und ich, wir finden es, wie gesagt, einen großen Scheißhaufen, diese Diskussion.
Das ist einfach albern. Also Leute, ganz ehrlich, ich denke mir halt, ne, wenn Jugendliche überhaupt in die Schule gehen, bin ich doch schon zufrieden. Und wenn ja, die dann Bock darauf haben, ich meine, guck mal, 14, 15, 16, da hat man so viel Scheiß am Laufen. Alles ist zu viel. Man muss da jeden Morgen aufstehen, zu irgendwelchen Leuten gehen, die einem irgendeinen Scheiß beibringen, wo man gar keinen Bock drauf hat, weil überhaupt nichts mit der Lebensrealität zu tun hat. Und wenn dann die mit einer Jogginghose in die Schule kommen wollen, egal in welchem Alter, dann denke ich mir, schön, dass ihr da seid, egal was ihr anhabt, fühlt euch wohl.
Lass
jetzt
sie halt,
jetzt
ne?
Lernen wir.
Ja.
Macht euch locker.
Es ist eher interessant, finde ich, weil der modische Aufstieg der Jogginghose, der hat ja so, ich würde sagen, vor 15 Jahren angefangen. Ich meine, wir alle erinnern uns noch an die Aussage von Karl Lagerfeld. Problematische Figur auch, aber sehr problematische Aussage auch. Also wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, das war mit dem Aufstieg, sage ich jetzt mal, oder mit dem Einzug von Street und Sportswear in der Modewelt eigentlich auch vorbei. Also da hat man ja
auch
so,
in der High-Fashion-Mode.
Genau, das meine ich ja, in die High-Fashion-Modewelt. Vorher gab es das natürlich schon immer. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich Anfang der Nullerjahre mal in die Redaktion gegangen bin, halt in so einem Jogginganzug und mich dann jemand gefragt hat, na, kommst du vom Sport? Ich so, no, actually, that was my look. So, nee, ich komme nicht vom Sport, Pfeife, ich gehe nicht zum Sport. Aber gut, okay. Ich glaube aber spätestens zu dem Zeitpunkt hatte sich diese Diskussion eigentlich erledigt. Also ich glaube, Tarik, du hast dann gesagt, du hast ja sogar mal eine Shopping Queen Folge gesehen.
Ja, also vor einiger Zeit gab es eine Shopping Queen Folge, wo es war auch nicht das allererste Mal, dass es ein Motto gab, aber jetzt halt auch wieder das Motto, nämlich, dass es darum ging, Artikel in einen High-Fashion-Look zu bringen, die eben klassisch aus der Sportswear kommen. Also das heißt, keine Ahnung, die eine hatte einen Badezug an und darüber ein Kleid und einen langen Mantel oder irgendwelche Accessoires, Stirnbänder, schieß mich tot, Sneaker natürlich auch, bla bla bla, auch Jogginghosen. Die eine hat eine Testfahrt. Erinner dich doch mal bitte an uns beiden. Bei unserem Shooting für unser Cover.
Das erste
gab's ja
Cover,
auch einen Look. Gab's auch einen Look.
Ach stimmt, mit unserem Baseball-Jersey.
So, das ist doch genau, worum es geht. Wir hatten Jeans High Overknees an und haben aus einem Baseball-Shirt haben wir einfach mal High Fashion gemacht. Und darum geht's.
Das ist für mich ja auch immer unser Mary J. Blige-Look. So nenne ich den.
Ich liebe diesen Look.
Oh,
naja, also, wenn ihr wissen wollt, liebe Tratschis, wer diesen Look kreiert habt, dann dürft ihr dreimal raten.
Oh, liebe Tratschis, ich wünschte, ihr könntet gerade die Handbewegung sehen, die Tofu macht. Meine Güte. Also, wir können uns darauf einigen, dass das eigentlich nichts mehr sein sollte, was diskutiert wird. Inzwischen gibt es ja auch einen ganzen Fashion-Bereich, der sich Athleisure nennt oder Loungewear. Also, und der ist natürlich mit der Pandemie, wo wir einfach alle ununterbrochen ja zu Hause waren und uns irgendwie das Leben auch schön und gemütlich machen mussten, weil wir sonst die Wände hochgegangen wären. Also ich finde, seit da diskutiert es eigentlich nicht mehr.
Ja, totaler Unfug, hört auf damit. Und das Lustige ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder wir beide haben ja das Gefühl, dass da genau die Kräfte am Werke sind, die, als es darum ging, dass es eventuell ein Böllerverbot geben könnte, groß geschrien haben, dass das ein Eingriff in die Freiheitsrechte eines Menschen sei. Und dass eventuell konservative Kräfte jetzt aber auf die Idee kommen, naja, aber ein Jogginghosenverbot ist schon okay. Und die Tesla und ich, wir haben auch ein bisschen das Geschmäckle, dass da auf jeden Fall auch Klassismus eine kleine Rolle spielt. Weil, wie ist denn das denn eigentlich bei einer Privatschule, wo die Kids dann eine Balenciaga-Jogginghose tragen? Ist das dann auch ein Problem? Ich glaube nämlich nicht, liebe Leute. Ich glaube nämlich mal nicht.
So, und ich glaube halt auch, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, man liebt mich nicht. Na klar, es ist halt schon ein bestimmter Look, für den die gehen, weißt du? Es ist irgendwie, keine Ahnung, die Nylon-Jogginghose mit den Nike Shox, sage ich jetzt mal, den die gerne verbieten wollen. Und da ist es auf jeden Fall mehr als nur ein Geschmäckle, ein rassistisches und klassistisches Geschmäckle, sondern die blasen da ganz eindeutig in dieses Horn. Und deswegen denken wir, ey, alle Schnauze halten, liebe Leute, die Welt ist so crazy gerade, dass ihr einfach tragen sollt, was euch glücklich macht. Und wenn es eine Jogginghose ist, dann ist es halt eine Jogginghose.
Natürlich.
Meine Güte, do you. Also ich verstehe auch nicht, was das soll. Die Deutsch-Knigge-Gesellschaft, ne? Die Deutsch-Knigge, das sage ich jetzt, also nee, ist egal. Die Deutsch-Knigge-Gesellschaft, my fucking ass.
Das Juwel.
Nachdem wir uns so aufgeregt haben, zu wunderschönen Dingen, über die wir auch schon in der letzten Folge mit euch gesprochen haben. Ich war ja total im Next in Fashion
Fieber. Das warst du.
Fieber.
Das bist du immer noch.
Bin ich immer noch. Und das Schöne ist, dass ich ja auch gesagt habe, auch wenn das ein FSK 12 hat, kann man sich das durchaus mit seinen Kindern überlegen. Und ich habe mich so gefreut, als mir dann auch tatsächlich einige von euch geschrieben haben, dass sie das mit ihren Kindern geguckt haben.
So
und
cute.
So cute. Und auch der Meinung sind, dass es wirklich toll war, mit Kindern, mit den eigenen Kindern dieses Erlebnis irgendwie zu teilen.
So. Voll schön.
Voll schön.
Wirklich schön.
Und was mich aber ein bisschen in dem Zusammenhang überrascht hat, ist, Tarek, du warst ja riesen Fan der ersten Staffel, was ja der Grund war, warum ich überhaupt mit der zweiten eingestiegen bin. Und dann hast du nachgezogen, hast gesagt, ey, lass uns auf jeden Fall darüber sprechen. Ich werde mir das jetzt auch noch richtig schnell reinhämmern.
Ja.
Hast du gemacht und dann warst du ein bisschen enttäuscht.
Ich habe noch nicht richtig gehämmert. Ich bin, glaube ich, bei Folge 4 oder 5.
Mhm.
Ich habe es die Woche nicht so richtig geschafft zu hämmern, aber ich werde weiter hämmern. Also es ist so, liebe Tesfai, anders als du habe ich ja die erste Staffel gesehen, bevor ich die zweite gesehen habe. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Ich glaube, das macht immer einen großen Unterschied, wenn man halt von etwas so ganz, 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 ganz begeistert ist.
Ja.
Dann geht es entweder mit der Begeisterung weiter oder es geht steil bergab. Das ist oft bei Serien so. Das ist die sogenannte Serientheorie des Tarek Tofus. Ich will irgendwie noch nicht so richtig sagen, ob es mir gar nicht gefällt, weil dafür will ich gerne zu Ende gucken. Ich merke schon, dass jetzt, wo ein paar Leute raus sind, die Klamotten nochmal für mich ein bisschen spannender werden.
Mhm.
Das, was so ein bisschen mein Ding ist, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass viele Dinge, die sehr gut gelaufen sind in der ersten Staffel, so ein bisschen kopiert wurden. Ich finde ja Gigi Hadid großartig, fand aber jetzt rückblickend, Alexa Chung,
und
witziger.
Und Ten Friends.
So.
Vielleicht auch, weil die ihr britisches Ding zu laufen haben.
Ich weiß
haben,
es nicht.
Ne?
Also so irgendwie fand ich es witziger. Heißt aber nicht, dass Gigi nicht gut ist.
Ich fand sie überraschend gut.
Ich finde sie toll.
Ja.
Ich finde sie wirklich toll. Aber irgendwie fehlt mir die Alexa jetzt gerade. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Und was mein eigentlich größtes Kritikding ist, weil alles andere sind so geschmäckle Sachen, aber ich habe halt bei der ersten Staffel fand ich es toll. Ich fand's toll, dass da wirklich weltweit DesignerInnen gecastet wurden und da wirklich weltweit im Working Room gearbeitet wurde. Das fand ich toll. Jetzt sind es lediglich Leute aus US, was immer noch vom Niveau hoch ist, aber ne, das fand ich toll. Das fand ich divers bei der ersten Staffel, diverser. Was ich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind die Klamotten in der zweiten Staffel bisher, Folge 4 und 5, weiter bin ich nicht, bisher sind sie mir zu kostümig. Für mich ist das nicht High Fashion, für mich ist das Kostüm aber geil. Kostüme sind für mich so Show-Outfits auf einer Bühne, in einem Kabarett, in einem Musical, bei einer Oper oder bei einem Fashion-Event, wo das Thema Kostüm ist.
Es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil nachdem wir die zweite Staffel, mit der haben wir ja angefangen, ne, mit den Kindern, haben wir dann noch versucht, die erste zu gucken und das hat die dann nicht mehr interessiert. Also alles, was du gut findest, hat die Kinder war für die so, nee, das ist irgendwie komisch, also das mögen wir nicht. So. Und natürlich liegt es vielleicht auch damit zusammen, dass die Klamotten in Staffel 2, dass da irgendwie mehr los war. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, aber es gab so, wir haben es angefangen und ich war so, ja, ich weiß schon, was ihr meint. Und dann haben wir die erste Staffel wirklich, wir haben es gelassen.
Ja.
So, das fand ich ganz interessant.
Ist witzig, ja. Aber wie gesagt, es sind trotzdem tolle Menschen da. Ich finde den Cast auch divers. Da wurden viele Dinge richtig gemacht. Es ist halt nicht meine Interpretation von High Fashion.
Ja.
Aber es gibt verschiedene Versionen und Ideen, was High Fashion denn bedeuten kann. Deswegen, ich bin noch vorsichtig, aber irgendwie fehlt mir ein bisschen was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Tesfa, und das ist halt ein großes Ding, wo ich merke, so richtig catcht es mich nicht. Ich habe nicht einmal bisher geweint. Und ich bin schon bei Folge 4 oder 5.
Oh mein Gott, wir haben einfach bei jeder Folge geweint.
Ja, 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 ja.
Also nicht bei jeder, bei den Anfangsfolgen nicht, ja. Aber wenn man dann so ein Verhältnis und ja. So zu den Leuten ja. entwickelt hat, haben wir so geheult, ne?
Und wir hatten schon Momente von auch vielen queeren Geschichten, die mich normalerweise sehr berührt hätten,
ja.
haben mich irgendwie nicht abgeholt. Aber
doch, wir waren total drin. Aber
ich muss noch mal rein.
Aber du hast ja was anderes durchgesucht.
Ja, oh
ne?
Gott, Leute. Und vielleicht ist auch das der Grund.
Ich glaube ja.
Denn ich habe eine Woche vorher, glaube ich, also immer wenn ich sage, ich habe bei einer Serie geweint, dann meine ich sowas wie, ab und zu ist meine Träne gekullert. Mhm. So. Bei der Serie, die jetzt kommt, denn ihr merkt es schon, wir sprechen heute natürlich über Castingformate, die wir empowernd und toll finden und die vielleicht etwas anders machen, als es Serien gemacht haben, die wir so aus der Vergangenheit kennen, Castingshows. Deswegen sind auch jetzt Next in Fashion und auch das Format, was jetzt kommt, unser Juwel, nämlich mein Format Dance 100.
Also,
hat eine Test, weil ich kann
also wenn Tarek mir sehr einsilbige Nachrichten schreibt, die eigentlich auch keine wirkliche Aufforderung, sondern, seien wir ehrlich, Tarek Tesfu, ein Befehl sind.
Ja, es war ein Befehl.
Dann ist es auch so,
mit dass großen
ich
Buchstaben.
Ja, ja, voll. Dass ich dann auch so innerlich zusammenzucke und sage, okay, mach ich. Und
du
so
musst
war es.
Dance 100 schon, habe ja, ich dir geschrieben.
Das war die Nachricht.
Als ich da wirklich schon bei, also es war mir schon nach Folge 1 klar übrigens. Das habe ich dir nach Folge 1 geschrieben. Und ich übertreibe jetzt nicht. Bei jeder Folge habe ich wirklich von Anfang, ich übertreibe nicht, wirklich nicht, von Anfang bis zum Ende, 30 oder 40 Minuten, egal wie lange das ist, durchgeweint.
Wirklich?
Ja. Passt auf, Leute.
Okay.
Was ist Dance 100?
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Format.
Also, liebe Leute, ich habe mir das aufgeschrieben, damit es auch jeder versteht. So, wo sind meine Notizen? Also, ihr kleinen Schnuckelmäuskens. Dance 100 ist ein Castingformat, wo zu Beginn 8 TänzerInnen antreten und das sind auch ChoreografInnen. Und pro Folge müssen die jeweiligen TeilnehmerInnen eine Choreografie
erstellen
zu einem Song, den sie vorher zugeteilt bekommen. Das kann ein Song sein, den sie geil finden, kann aber auch ein Song sein, wo sie erstmal denken, muss ich nochmal gucken. Und der Clou dieser Tanz-Performance-Casting-Show ist eben die Tatsache, dass es die sogenannten Dance 100 gibt. Das ist eine Truppe von 100 Tänzerinnen, angeblich die besten TänzerInnen der Welt. Und diese Dance 100 fungieren auch als Jury. Das heißt, nach jeder Folge bewertet die Dance 100 die Choreografin und sagt halt eben, das fand ich geil, das fand ich nicht geil und verteilen eben Punkte. Der weitere Clou, und jetzt wird's richtig nice, ist, dass die Dance 100 nicht nur als Jury fungiert, die zuguckt, sondern die Dance 100 wird auch verteilt zu den jeweiligen ChoreografInnen und muss dann pro Folge auch mittanzen. Ihr müsst euch das vorstellen, am Anfang in der ersten Folge gibt es 8 TeilnehmerInnen und aus den Dance 100 kommen 7, je 7 zu jeweils einer Choreografin und tanzt dann mit. Die anderen sind nur ZuschauerInnen und aber auch Jury. Und in dem Format werden immer mehr der Dance 100 auf die noch zurückbleibenden ChoreografInnen aufgehellt. Und am Ende, im Finale, tanzen wirklich alle von den Dance 100 zu einer Choreo von den letzten 2 verbliebenen TeilnehmerInnen.
Genau.
Und spätestens hier, Leute, bricht alles zusammen. Es ist einfach nur boom, 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 boom.
Also, das ist halt, finde ich, der wirkliche, echte Clou an dieser Castingshow. Die Tatsache, dass die TänzerInnen, die zum einen aktiv ja bei diesen Choreografien als TänzerInnen mitwirken, also in der Funktion einmal dabei sind und aber gleichzeitig aus dieser Zugehörigkeit zu einem Choreografen oder zu einer Choreografin heraustreten und als JurorInnen funktionieren müssen. Und das fand ich total spannend.
Weil das Ding eben ist, es ist halt so, dass wenn halt jemand aus der Dance 100 bei Kandidatin X die Choreo der Woche mittanzt, dann kann die trotzdem sagen, ich fand die Choreografie von Teilnehmerin XY, aber besser. Und dann gibt es zum Schluss so einen Moment, wo halt die TeilnehmerInnen, die eben antreten, um der die beste Choreograf zu werden, stehen die in einer Reihe. Die jeweiligen TänzerInnen stehen bei denen und dann dürfen die wechseln.
Ja.
Und bei einigen rennen dann alle weg und gehen halt zu jemand anderen, weil sie es einfach besser fanden.
Ja, die Abstimmung passiert also immer öffentlich. Das heißt,
ist so krass.
Als verantwortlicher Choreografin kriegst du auch immer direkt öffentliches Feedback von deinen TänzerInnen, ja? Und das ist natürlich zum einen direktes Feedback oder eine direkte Evaluation deiner Arbeit, aber eben auch deines Arbeitsstiles. Und das ist, glaube ich, schon auch so eine Sache, die man dann nicht so wegwischen kann, ne? Wie geht der Choreograf, die Choreografin mit den TänzerInnen um? Kümmern die sich? Haben die sich mit denen beschäftigt? Wie sehr sind sie auf sie eingegangen?
Haben die Skills überhaupt für 25 Leute eine Choreografie zu machen? Weil natürlich sind die Choreografen auch selber TänzerInnen, aber nicht alle haben auch Erfahrung mit so auch krassen TänzerInnen.
Ja.
Viele haben auch einfach, die sind halt in der Dancing School, arbeiten mit Kids und mit Jugendlichen, die auch natürlich toll tanzen, aber nochmal ein ganz anderes Geschmäckle ist, wenn du eben jemanden aus der Dance 100 eine Choreografie machst. Aber man muss schon sagen, dass ich finde, dass die Dance 100 sowohl auch die TeilnehmerInnen, die 8 am Anfang und dann auch die später im Laufe, wo es weniger wird, schon sehr, sehr kollegial miteinander umgehen.
Ja.
Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es ist alles sehr, sehr wertschätzend. Sehr, sehr wertschätzend. Und natürlich ist es hart, wenn dann die eigenen TänzerInnen auf einmal ins andere Team wechseln, wenn es darum geht, abzustimmen. Und trotzdem herrscht da ich bin wirklich fix und foxy, so viel Liebe und so viel kollegial sein.
Ja, ich fand das Feedback immer konstruktiv.
Ja.
Nichtsdestotrotz war es auch manchmal ganz schön hart.
Es hatte, ja.
Also das war schon manchmal, also wo ich auch so dachte, wow, okay, ich weiß jetzt, ich bin nicht für die TänzerInnenwelt gemacht. Die Tanzwelt ist nicht meine. Weil das, was da an Feedback zurückkam zum Teil und die ChoreografInnen, die stehen dann halt auch mal da und müssen dann natürlich sagen, I appreciate your feedback. So, also ich weiß dein Feedback zu schätzen und dann natürlich auch am Ende des Tages versuchen, es umzusetzen, weil es gibt ja auch den einen Fall, wo man das Gefühl hatte, einer der Choreografen hat das nicht gemacht, wo auch die TänzerInnen gesagt haben, aber du hast das Feedback von letzter Woche nicht umgesetzt. Und ich sag mal so, die Person hat auch die musste dann auch die Quittung bezahlen dafür.
Ja.
Aber ich fand das also schon sehr harsch, aber eben immer wertschätzend. Und das ist, finde ich, der Unterschied zu vielen Castingshows, die wir so auch in Deutschland gewohnt sind, finde ich.
Ja.
Dass selbst wenn in der Sache die Kritik stimmt, die Botschaft verwässert wird durch die Art der Kommunikation, die man wählt, um diese Botschaft rüberzubringen.
Lass uns dann gerne auch den nächsten Schritt weitergehen und dann auch über nämlich so Formate wie Deutschland sucht den Superstar kurz sprechen, die ja gerade in der finalen, hoffentlich in der finalen Staffel für immer sind. Ich finde trotzdem harsch, ein sehr hartes Wort für das, was da passiert bei Dance 100, weil ich finde, harsche Kritik ist Kritik, die man nicht nachvollziehen kann. Ich finde, das, was sie gesagt haben, war immer valide. Mhm. Es stimmte wirklich, dass die eine Person vielleicht noch nicht so weit war, um für 25 Leute eine Choreografie zu machen, was nicht heißt, dass es ein fantastischer Tänzer war. Denn das war die Person.
Mhm.
Und das ist auch der Unterschied, nämlich, dass das Niveau
ja.
bei Dance 100 von Anfang an mega krass hoch ist. Da ist keine Person, wo man sich denkt, was machst du hier eigentlich? Und natürlich ist dann vielleicht auch die Kritik auf einem anderen Level, aber eben immer sehr, sehr konstruktiv. Und jetzt haben wir den Link rüber zu nämlich Formaten wie Deutschland sucht den Superstar, wo halt auch ein bisschen das Prinzip ist, wir holen halt auch Leute ins Casting, die wir zu 100% runterbuttern, wo man sich wirklich denkt, junge Mädel, was auch immer, du kannst halt leider nicht singen. Also bist du bei einer Castingshow, wo es ums Singen geht, einfach nicht gut aufgehoben. Wir müssen dich schützen. Wir schützen dich und bringen dich jetzt nicht vor eine Jury. Und Deutschland sucht den Superstar und auch viele andere Formate sind dadurch ja auch bekannt geworden, dass da ja auch über Staffeln lang Leute wirklich, oh,
also auch immer wieder geholt wurden, ne, wo man auch
wirklich scheiße
hatte,
behandelt wurden.
Ja, die, also du hast
unangenehm.
Genau, du konntest da einfach zuschauen, wie Leute immer wieder geholt wurden mit der einzigen Daseinsberechtigung, dass man sich über sie lustig macht. Und das fand ich schon echt. Also ich muss der Vollständigkeit halber auch sagen, ich habe ja nur eine einzige Staffel von DSDS, die allererste, und danach nie wieder.
Juliette.
Juliette. Wir sind ja beide große Juliette-Fans.
Wenn du zuhörst, Juliette.
We love you.
Oh mein Gott, das
ich glaube auch
Liebe.
Bis heute, dass sie um den Sieg betrogen wurde. 20 Jahre später glaube ich immer
wirklich?
Noch, dass
es
sie
auch
um
so.
Ist so, ne?
Die, also, ja. Ja.
I'm sure.
Ja.
Aber da haben eben auch Entscheidungen eine Rolle gespielt, die halt auch irgendwie so nicht wirklich was mit der Musik zu tun hatten.
Ja.
Und da hatte man eben schon früh das Gefühl, okay, es geht hier, seien wir ganz ehrlich, es geht hier einfach um was ganz anderes.
Ich habe dann noch weiter geschaut, ein bisschen, bin dann aber auch irgendwann raus, so 3-4 Jahre später, weil es mir auch einfach nicht mehr wirklich um Musik und Talent ging, sondern irgendwie um ganz andere Dinge. Da war ich so, nee, brauche ich nicht. Und ich habe aber dann witzigerweise die letzte Staffel, also nicht die Finale, die jetzt gerade läuft, sondern die davor. Da war ich irgendwie, in der Zeit war ich relativ viel unterwegs und war oft in Hotels und habe dann einfach mal so random Fernsehen geschaut und bin dann immer bei Deutschland sucht den Superstar gelandet. Und das war nämlich die Staffel, wo Dieter Bohlen raus war.
Das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es da noch eine Staffel gab, wo der gar nicht mitgemacht hat.
Ganz genau, weil man nämlich versucht hat, das Format ein bisschen aus dieser Dieter Bohlen meckert einfach nur rum und ist einfach eine Arschgeige Ding rauszuholen und vielleicht halt eben auch motiviert durch eben Formate, die Castingshow einfach mittlerweile als Empowerment-Tool auch nutzen.
Ja.
Und das Krasse ist, dass der Florian Silbereisen, der war quasi Dieter Bohlen in Anführungsstrichen und der hat das richtig nice gemacht.
Ja.
Der hat das richtig gut gemacht, der war wertschätzend. Klar, gab's auch Leute, die dann eben nicht gut singen konnten, aber dann wurden die nicht fertig gemacht. Dann wurde einfach gesagt so, hey, oder anders, es war halt nicht mehr dieses krass, es war dann so.
Es war nicht schon, mehr menschenverachtend.
Es war jetzt immer auch jetzt, man hätte sie von Anfang an nicht dahinstellen müssen, aber zumindest wurden sie nicht komplett runtergebuttert. Es war eher sowas wie, es ist vielleicht nicht dein Ding, mach doch was anderes. Und aber krassesterweise ist diese Staffel komplett gefloppt.
Ja.
Komplett gefloppt, sodass man sich dann entschieden hat, beim Grand Finale, hoffentlich ist es jetzt vorbei, dann doch wieder Dieter Bohlen reinzuholen.
Oh Gott.
Läuft aber auch nicht gut, Leute.
Oh, da gibt's ja auch richtig Knatsch in dieser Staffel. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Aber ich frage mich halt schon auch, was das über zum einen uns als Gesellschaft aussagt. Ja, auch unsere Erwartungshaltung vielleicht an solche Sendungen und mit welcher Erwartung wir da reingehen als Gesellschaft auch, ne? Und zweitens, was sagt das auch über unsere Unterhaltungsbranche aus?
Das sagt aus, dass wir alle räudige Schweine sind.
Tolle Aussage.
Ist so, wir wollen
so nuanciert auch
pass mal auf.
Diese Analyse.
Nee, pass mal auf, es geht ja weiter. Das ist halt so, wir leben halt, also in den 90ern und Nullern ging es darum, Menschen im Fernsehen zu sehen, die ganz, ganz weit weg sind. Die große Zeit der Diven noch, ne? Es ging darum, dass Stars Menschen sind, zu denen man hochschaut, die irgendwie weit weg sein. Castingformate und auch Social Media haben dazu geführt, dass man näher an Stars sein möchte. Das ist so die Social Media Ecke.
Und auch sein kann.
man will nah sein, man will auch das vermeintlich Authentische, langweilig, wenn ihr mich fragt. Und man will aber auch Stars sehen, man siehe Formate wie Dschungelcamp, wo berühmte Menschen durch die Scheiße gehen. Man will die nicht mehr oben auf einem Podest, man will sehen, dass es denen entweder genauso geht wie mir oder dass die failen. Und das ist in meinen Augen eine Tradition heraus, wo halt dann auch Formate wie Superstar angedockt haben und dann nämlich auch den Normalo haben failen lassen. Zum Beispiel auch sowas wie Teenie-Mütter oder Formate wie Bauer sucht Frau. Mhm. Das sind alles Formate, wo man sich Leute sucht, die oft auch in meinen Augen gar nicht mit der Tragweite klarkommen, was das bedeutet, ja, da jetzt auch sein Real Life zu zeigen und dann auch teilweise einfach ausgenutzt werden. Und es hat sowas, also da wird so dieses Urmotiv von Gehässigkeit, was, glaube ich, fast jeder Mensch hat, einfach absurdum gedreht und natürlich auch Reality-Formate wie auch die Kardashians. Also wir wollen nah dran sein, wir wollen sehen, dass es denen auch nicht gut geht. Und bei einigen Formaten wird das einfach dann in eine Abwärtsspirale gedreht, die einfach in meinen Augen menschenverachtend ist.
Ich bin total bei dir, was Reality-Formate angeht, was diese Analyse gerade betrifft. Aber ich finde es schon auch schwierig, dass wir zum Beispiel in Deutschland nicht mehr wirklich in der Lage zu sein scheinen, empowernde, wobei es gibt da bestimmt auch noch so, keine Ahnung, so Kinder-Casting-Shows gibt es auch noch, wo die ihre Musik vorstellen und so. Und glaube ich, die funktionieren dann schon noch sehr empowernd.
Ich bin
empowered.
Bei Kinder-Casting-Shows ja komplett raus, weil Kinder, also wie Kinder
heißt
gehören.
Das? Irgendwie Dein Song oder so gibt es schon noch vom Kika
Kids,
oder so.
The Kids.
The Voice Kids.
Ja.
Ja, aber es gibt ja auch, also die finde ich sind schon noch total empowernd, aber das wäre auch schlimm.
Ich kann es halt nicht empowernd finden, wenn man Kinder die einfach nicht in der Lage sind, einschätzen zu können, was das bedeutet, in der Öffentlichkeit zu sein, was das bedeutet, gefilmt zu werden, wo Eltern für Kinder entscheiden. Und natürlich finden Kinder das cute, ein Star zu sein, aber dass man das füttert, ist in meinen Augen schon überhaupt nicht empowermentfähig.
Okay, dann,
aber es ist meine Meinung.
Aber da bin ich ein
meine
Stück
Meinung.
Weit auch bei
das
dir.
Das ist nur meine.
Tofu, ich lasse sie
wen
dir.
Interessiert.
Tofu, ich
lasse
sie dir.
Du bist so süß.
Ich lasse sie
gerne
dir.
Knuddeln von dir vorne.
Ich lasse sie dir.
Ja,
lass dir diese Meinung. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, kriegen wir es hin, dann eben für Erwachsene, ne, die ja durchaus mit Kritik zurechtkommen, empowernde Castingshows hinzubekommen. Ich würde es mir auch sehr wünschen. Aktuell sehe ich es noch nicht. Liebe Tratschis, vielleicht habt ihr oder kennt ihr Castingshows, die uns irgendwie durch die Lappen gegangen sind, dann teilt sie uns doch gerne mit. Seit wann streckst du?
Ich zeige auf.
Ja, bitte.
Weil mir gerade natürlich einfällt, dass es Glow Up gibt
Ricardo Simonetti.
Habe ich leider noch nicht gesehen, wird aber wahrscheinlich tausendmal besser sein als er schon so den Superstar, einfach schon, weil Ricardo mit dabei ist und weil auch ist ja ein britisches Format, genau, das britische Glow Up mir sehr, 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 sehr gut gefallen
mir
hat. Könnt ihr auch auf Netflix euch anschauen. Toll, 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 tolle Menschen, toller Cast, tolle Make-ups, tolle Jury.
Krasse Looks,
liebe
gute
die beiden
Jury.
In der Jury und die ganzen GästInnen. Toll, toll, toll.
Also The Glow Up, wir haben eine, wenn euch mehr einfallen, bitte, bitte her damit.
Ich würde ja so gerne wirklich, hat eine Testfall, als ich Dance 100 gesehen habe und auch die Moderatorin Ellie Love.
Wir lieben Ellie Love. Meine Güte, was für ein witziger,
toller, eloquenter, gut aussehender, mit tollen Looks beschenkte Person.
Oh,
ich will einfach sie sein.
Ja.
Es ist einfach so, ich will einfach alles von ihr.
Ich hätte gerne ihre Stimme.
Ich will einfach alles von ihr und ich finde wirklich so, ich würde mir wünschen, dass es mehr von diesen Formaten, auch neben Glow Up Germany, auch einfach mehr von diesen Formaten gibt hier in Deutschland, weil und dann natürlich auch von mir moderiert, weil ich wäre einmal gerne Teil von etwas so Großem, von etwas so Emotionalem. Weißt du, weil wenn ich schon so reagiere, wie muss das Team reagieren? Wie sind die Leute vor Ort? Was muss das für eine tolle Stimmung gewesen sein? Und einmal Teil von etwas so Großem zu sein, was dann jemanden wie mir einfach permanent Augen in die Tränen in die Augen kickt. Das ist mein großer Traum.
Also ich kann euch Dance 100 auch empfehlen, weil ich einfach der Meinung bin, es sind tolle Choreografien rausgekommen.
Mein Gott.
Die Sendung funktioniert eben nicht nur über das tatsächliche ChoreografInnen-Skill, also weißt du, wie gut choreografiert jemand, sondern eben auch, wie führt jemand sein Team? Wie kommuniziert jemand? Wie schafft es jemand auch, wirklich die Leute, mit denen er oder sie arbeitet, zu verstehen, sich auf die einzulassen und so. Und das fand ich halt toll. Ich glaube, das sind halt auch alles Qualitäten, die bei Dance 100 abgefragt werden. Und deswegen eine große Empfehlung, eine tolle, empowernde Castingshow.
Das Schlamassel.
Ich liebe es ja, wenn du sagst Schlamassel.
Oh, yeah. Gwyneth Paltrow.
Gwynny
steckt in diesem Schlamassel. Es ist einfach auch wirklich verrückt. Sie wurde ja freigesprochen, das können wir ja schon mal vorneweg sagen. Und trotzdem hat uns natürlich dieser Fall und vor allen Dingen die Persona Paltrow in Atem gehalten. Denn die polarisierende Mutter aller Mandelmütter, das sind nicht meine Worte, das hat die Süddeutsche so getitelt, sogar die Süddeutsche hat sich dazu hinreißen lassen, die Mutter aller Mandelmütter sorgt mal wieder für Furore. Sie stand vor Gericht, weil sie auf Schadenersatz verklagt wurde nach einem Skiunfall. Dort wurde sie auf $300,000 verklagt. Sie hat dann Gegenklage eingereicht auf $1 und die Übernahme der Anwaltskosten hat sie ja gewonnen. Aber die Vernehmungen zu diesem Fall, die waren schon sehr bizarr. Und das Internet, das saß, glaube ich, wirklich eine Woche lang mit Popcorn vor den Bildschirmen aller Art. Also neben ihren Aussagen waren es natürlich auch ihre Outfits, die da extrem unter die Lupe genommen wurden. Und dann hat man natürlich sofort reininterpretiert, was will sie wohl mit den Aussagen? Warum trägt sie dies? Warum trägt sie jenes? Da gibt es wirklich in allen Zeitungen Artikel dazu. Es ist egal, ob es irgendwie, keine Ahnung, die Süddeutsche ist. Es ist egal, ob es die Neue Zürcher Zeitung ist oder es ist egal, ob es Bunte Gala. Alle haben auch über diese Outfits berichtet und man denkt sich halt so, Junge. Es wurde ein Ausdruck geprägt, der sich nennt Stealth Luxury.
Was ist das? Hat nicht der
Stiller
Fall.
Luxus. Weil Gwyneth Paltrow offensichtlich Wert darauf gelegt hat, sehr understated Klamotten zu tragen. Sehr minimalistisch, okay. Nicht aufgeregt, aber tippitoppi top-notch Materialien. Also Kaschmir, dies, jenes.
Was soll
und
sie
so.
Auch machen? Ich meine,
so, danke.
Die kauft halt Dinge, die sie schön findet und so. Die auch ein bisschen chic sind in ihrer Welt. Und dass die da jetzt nicht mit einem, keine Ahnung, Pulli vom Flohmarkt am Mauerpark vor Gericht kommt, so. Ist auch klar. Weil hätte sie nämlich das gemacht, hätte dann wahrscheinlich auch jeder gesagt oder jede gesagt, nee, wieso hat die denn jetzt das und jenes
doch leisten
an?
Und so.
Also
und
es ist so, was
also
ist
es war schon interessant zu sehen, wie ihre Klamotten beäugt wurden. Aber der Fall an sich war halt auch einfach total absurd. Ich glaube, so Peak Absurdity war erreicht, als dann ein sogenannter Online-Sleuth oder wie er sich nennt, Tech-Investigator, also so ein Online-Detektiv im Grunde genommen, der nichts anderes macht, als irgendwie im Internet nach irgendwelchen Spuren suchen, als der dann in so einem lokalen Chatportal Beweise dafür gefunden hat, dass der Kläger gelogen hat, als er gesagt hat, er hätte nicht gewusst, dass er in Gwyneth Paltrow reingerauscht wäre. Das Ding mit dieser Verhandlung ist, dass das nach einem Skandal kam, ja, also diese Verhandlung kam nach einem Skandal, wo sich auch wieder das Internet tierisch geärgert hat, weil Gwyneth Paltrow Anfang März in einem Podcast zu Gast war. Und in diesem Podcast hat sie auch über ihre Ernährung gesprochen, die, sagen wir mal, sehr sparsam ist an manchen Stellen. Sie hat gesagt, dass sie im Spirit des Intervallfastens sich das Frühstück spart. Ne? Dann irgendwie ein bisschen Wasser, Kaffee, was auch immer trinkt, dann zum Mittag gerne eine Suppe isst, also so eine Rinderkraftbrühe und dann zum Abendessen, so weil sie halt Paleo lebt, ja, dann irgendwie Gemüse. So. Das Internet komplett ausgeflippt, haben alle gesagt, das ist eine Hungerkur, Starvation Diet und so. Und das war so ein kleiner Ausschnitt auf TikTok, der kursiert hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich höre mir jetzt mal das ganze Ding an. Ja. Ich höre mir mal jetzt den ganzen Podcast an, einfach um ein bisschen Kontext zu haben. Dieser Podcast heißt The Art of Being Well und ist mehr oder weniger ein Gespräch unter Freunden. Aha. Und auch ein Stück weit ein Gespräch von einer Patientin mit ihrem Arzt. Denn der Host dieses Podcasts, das ist Dr. Will Cole, das ist auch ihr Arzt.
Ach so.
So. Und die beiden sprechen darüber, was sie so
also
ist.
Also Arztgeheimnis gibt's bei dem nicht dann?
Nö, offensichtlich nicht. Weißt du, willst du mal wissen, was das Allerkrasseste ist? Sie bekommt auch eine Infusion während dieses Gesprächs. Sie bekommt,
aber das machen die Amis ja eh ganz gerne.
Ja, sie kriegt eine Vitamin-C-Infusion.
Infusion, das können die. Liebe ich ja auch, ne?
Wo ich auch so dachte, Jesus Christus. Ach. Und ehrlicherweise, Tarek, ehrlicherweise muss man sagen, sie unterhalten sich überraschend kurz nur über ihre Ernährung. Also wer jetzt glaubt, da geht's nur um die Ernährung, das stimmt nicht. Es ist verhältnismäßig kurz. Sie sprechen dann auch noch ganz lange über Goop. Sie sprechen über bestimmte Lebenskonzepte von Gwyneth Paltrow, die sie vorlebt, vielleicht auch bevor der Mainstream da ankommt, ja, und wie sie dann eben lange dafür verlacht wird, wie so manche Artikel bei Goop eben auch für relativ viel Diskussion geführt haben und wie sich eben viele Leute tatsächlich an ihrer Person auch entzünden und abarbeiten.
Ja.
Und das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist interessant, wie viele Menschen sich von Gwyneth Paltrow getriggert fühlen.
Ja, aber niemand hat sich dann wahrscheinlich wirklich wie du die Mühe gemacht und hat mal dann eben sich den ganzen Podcast angehört, wo ich mir auch schon wieder immer denke, okay, also wenn du einfach sowas aus dem Kontext raushaust und dann damit irgendwie auf Social Media Welle machst, also to be honest, lieber hat eine Testfrei. Also ich höre dir natürlich immer sehr, sehr gerne zu, weil du auch immer sehr, sehr drinne bist und ne, dir die Infos holst. Aber bei dieser ganzen Geschichte um die Gwynny bin ich ein bisschen raus. Mir ist sie einfach egal. Lass doch diese Frau einfach morgens, mittags, abends das essen oder eben nicht essen, worauf sie Lust hat. Woher kommt diese Motivation, ihr permanent einfach so einen an den Karren zu kacken? Und
ist es nicht Pissen? An den Karren
heute
pissen?
Ist heute natürlich im Sinne von Scheißhaufen. Man macht nämlich mit Kacken weiter, weil das ist natürlich die nächste Stufe von Pissen. Ich denke mir halt einfach, also hat sie in dem Podcast gesagt, alle Menschen müssen meine Kur machen?
Nee, hat sie nicht.
Natürlich. Und jetzt denke ich mir dann so, ja, okay, gut. Und dann sollten wir alle wiederum die Klappe halten, weil ich mir denke, wenn sie halt das essen möchte oder nicht essen möchte, ist es nicht meine Aufgabe, da irgendwie was Krankhaftes drin zu sehen? Es ist aber auch nicht meine Aufgabe, diesen Körper toller zu finden als andere Körper. Es ist einfach ihr Körper. Mhm. Und ihr Körper soll in meiner Welt, wenn ich es mir mal wünschen würde, neben allen anderen Körpern einfach gleichberechtigt stehen dürfen, ohne dass es einen Körper gibt, der wertvoller ist. Und wir leben dummerweise noch in der Welt, wo der schlanke Körper wertvoller ist. Das hat aber nicht die Gwynny erfunden. Das hat sie nicht erfunden. Und wenn ich mir denke, dass wir aufhören müssen bei Body Positivity, und das ist das, was mich ein bisschen nervt, gerade wenn es auch so ums Netz geht, wo ja auch oft, wir merken es jetzt auch, Diskussionen einfach sehr, sehr verkürzt sind. Mich nervt es, dass das dann eben bedeutet, dass eine Person wie dann eben Gwynny, die natürlich nicht von Fettfeindlichkeit betroffen ist, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber es ist entweder, dass es so ein Entweder-Oder gibt.
Ja.
Also ein schlanker Körper wird als Problem wahrgenommen und der nicht schlanke Körper soll empowered werden. Das denke ich mir so, nein, jeder Körper, egal ob schlank oder dünn, egal ob super, super dünn oder super nicht dünn, egal ob mit oder ohne Behinderung, ob groß oder klein, schwarz oder weiß, I don't care. Fühlst du dich wohl? Bist du glücklich? Fühlst du dich gesund? Go for it.
Also ich gebe dir recht bei allem, was du gesagt hast, gehe aber anders als du, nicht von einem das soll so sein Zustand aus, sondern von einem Ist-Zustand. Also wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass Gwyneth Paltrow eine unglaublich privilegierte Frau ist, die einen sehr krassen Lebensstil führt. Sie hat aber eben einfach auch die Zeit und die Ressourcen, ihr Leben so kuratiert zu leben und das dann eben auch mit einer Bubble von Gleichgesinnten zu teilen. Das
was
ist ja das, was sie macht.
Ne?
Diese Bubble hat natürlich nichts mit uns Normalsterblichen zu tun, muss man vielleicht auch sagen. Man kann sich, glaube ich, so ein paar einzelne Teile rausnehmen, aber keiner von uns hat eine Infrarot, also ich nicht, Niemand, den ich kenne, hat bei sich zu Hause eine Infrarotsauna, in die er dann mal steigen kann, um dann irgendwie so Drybrushing zu machen.
Ja, meine das Oma hatte früher so eine Infrarotlampe. Also,
die habe ich auch.
Ja, aber dann am Ende des Tages ist es ja dasselbe Ding. Der eine baut sich halt die Sauna, der andere holt sich eine Lampe für 5,99.
Aber pass
am Ende
auf,
machen wir alle das Gleiche.
Ja, ich bin bei dir. Aber das Ding ist einfach folgendes. Gwyneth wiederholt zwar immer, dass ihr Lebensstil und auch die Sachen, die sie interessieren, Sachen sind, die für sie funktionieren. So, das macht sie schon immer sehr, sehr deutlich, finde ich. Das ist entscheidend.
Entscheidend.
Und
sogar.
Trotzdem muss man aber natürlich gucken, in was für ein allgemeines Klima fallen denn diese Aussagen. Und da kann ich ein Stück weit die Aufregung durchaus nachvollziehen. Ein Stück weit. Und aktuell befinden wir uns einfach wieder in so einer Art Rückwärtsbewegung. Viele sprechen schon von der Rückkehr des Schlankheitswahns, weil wir haben Heroin Chic is back, sagen alle, ne? Und man ist alle Alarmglocken läuten, weil eigentlich keiner mehr möchte, dass die Leute allesamt so versuchen auszusehen, wie wir es mal in den 90ern hatten, insbesondere der Models. Wir schauen uns die Shows von Fall Winter 23 an und sehen, dass nur 0,6% aller Looks an Plus-Size-Models gezeigt wurden. Und natürlich sprechen wir auch allesamt über Ozempic und wie das eigentlich in Hollywood so eine kleine Epidemie geworden ist. Und da bezweifle ich einfach, dass es das Klügste und auch ehrlicherweise nicht unbedingt das Empathischste ist für seine Mitmenschen, die unter Umständen unter dieser Diskussion leiden. Egal wie differenziert man das dann äußert, das so rauszuhauen. That's all I'm saying.
Sechs Engel für Tarek. Eine Person, an der auch ganz gerne mal Dinge abgearbeitet werden, ist natürlich meine liebe Freundin Kim Kardashian oder sagen wir einfach mal die ganzen Kardashians. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es mal wieder in der Kategorie Sechs Engel für Tarek um diese wirklich illustre Familie geht. Ich fange mal von vorne an. Kourtney ist blond. Kourtney ist jetzt blond.
Warte. Kourtney ist die Älteste. Ja, die mit dem Travis Barker verheiratet ist.
Genau.
Die immer so,
so
spricht, als ob sie gleich einschläft.
Genau so ist es. Kourtney ist jetzt blond. Und Kimmy war ja lange Zeit blond, ist immer mal wieder blond. Und natürlich gab es dann auch so ganz, ganz witzige Memes und Videos, wo es darum ging, was denn jetzt wohl Kimmy davon halten würde, dass jetzt Kourtney ihr natürlich wieder alles nachmacht. Und natürlich Kourtney Kimmy ja eh nur kopiert und neidisch ist. Das hat aber wirklich einen tatsächlichen Fall, denn wir haben ja doch mal darüber gesprochen, dass die beiden sich doch mal gekloppt haben, wo ich doch so fix und foxy war. Mhm. Und da ging es ja wirklich darum, dass Kim Kardashian einfach knallhart in die Kamera sagt, dass Kourtney einfach die uninteressanteste ist, dass Kourtney ihr eh alles nachmacht und,
wow,
und dass Kourtney nichts wäre, wenn es nicht Kim Kardashian gäbe.
Oh, das ist aber auch gemein.
Das war sehr gemein.
Das ist richtig.
Da war ich
fies.
Ja, da haben wir hier drüber gesprochen. Da war ich ja wirklich fix und foxy, wie man denn so gemein sein kann. Ich finde, dass Kourtney die blonden Haare sehr, sehr gut stehen.
Mhm.
Ich finde es einen coolen Look. Sie hat die Haare so auf Bob-Länge. Ich finde es nice, ich finde es toll. Und als ich dann gelesen habe, hat eine Test, wer weiß noch, ich habe dir geschrieben, boah, irgendwie brauche ich wieder eine neue Staffel Kardashians.
Ja.
3 Sekunden später gehe ich auf dieses Instagram, wo diese ganzen jungen Leute sind und sehe, die 3. Staffel von den Kardashians wurde announced. Keeping Up geht weiter.
Im Mai, ne?
Im Mai, ich glaube, irgendwas mit 23. ist mir scheißegal.
Halt, stopp, aber mal ganz kurz für meine Info. Heißt es noch Keeping Up oder heißt es jetzt nicht nur The Kardashians, seit es bei Disney ist?
Es heißt The Kardashians,
okay.
Aber als alter Hase, da
raus,
sich ja nichts geändert hat.
Ja.
Es hat sich nichts
Gar
geändert.
Nichts. Ja,
ist
ja,
es für
okay.
mich natürlich einfach noch Keeping Up, weil das ja auch so der Spirit ist.
So, aber eine entscheidende Frage ist, für mich, ja, weil das war das, was ich das letzte Mal mit den Kardashians im Zusammenhang mitgekriegt habe. Sind die jetzt zur Met Gala eingeladen oder nicht?
Das ist eine spannende Frage, liebe Hatnett Tesfay. Da gibt es verschiedene Aussagen zu, denn, du sagst es schon richtig, es ist das Gerücht rumgegangen, dass die Kardashians ausgeladen wurden. Und der Grund sei gewesen, dass die Kardashians in letzter Zeit A, zu viele negative Schlagzeilen gemacht hätten, dass sich die Anna Wintour gedacht hat, also mit den Krawallmiezen will ich nichts mehr zu tun miezen. Will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Will ich nichts mehr zu tun miezen, ist auch gut. Und auch, dass allgemein die Kritik in den letzten Jahren aufgekommen ist, dass zu viele InfluencerInnen, die eigentlich mit Mode nichts zu tun hätten, auf dem roten Teppich gewesen seien. Und dass eben auch die Kardashians ausgeladen sind. Und das Interessante ist nämlich daran, dass letztes Jahr zum allerersten Mal alle 6 Kardashians auf dem roten Teppich waren. Und falls ihr es vergessen habt, meine Lieben, damals hatte Kim Kardashian das iconic Marilyn Monroe Kleid an. Khloe war in einem wunderschönen Moschino Kleid unterwegs. Courtney hat einfach Partnerlook mit Travis gemacht. Kylie trug einen Dress und eine Cappy von Off-White und Kendall hat einfach in den Bus gepinkelt. Kendall hatte so ein Riesenkleid an und fährt halt, hat man bei der Show halt gesehen, bei Keeping Up, aka die Kardashians, wie sie in diesem schwarzen Dress im Bus sitzt, aufs Klo muss.
Oh mein Gott.
Die Schlange ja ewig lang war. Die City ist voll in New York und dann pisst die in den Sektkübel.
Oh Gott.
Iconic move.
Really?
Finde ich schon. Ich finde, also gerade von jemandem wie Kendall, dass die mittlerweile so weit ist, dass sie auch einfach in Eimer pisst, ist für mich so, genau so muss es sein. Und dann gehst du 3 Sekunden später auf den roten Teppich und bist Glamour pur. Das ist für mich das Leben, hat eine Testfall. Das ist für mich das Leben.
Den einen Moment pisst du in Sektkübel.
Und danach gehst du auf die Treppe und bist einfach nur so und bist so, mein Name ist Kendall Jenner.
Sag mal,
und Chris, da habe ich nicht vergessen.
Ja, die sind aber auch da, ne?
Chris sah aus wie Jackie Kennedy. Die hatte so ein Jackie Kennedy Gedenkoutfit an.
Ich hatte ja jetzt so eine ganze Sache wollte ich dir eigentlich noch erzählen, so eine ganze Sache mit Kim Kardashian und diesem Kleid, in das sie sich ja so reinhungern musste.
Das
und
lassen wir jetzt lieber, hat Nettes, weil das Ding ist eben, wir wollten ja über das Gerücht sprechen, da hattest du mich ja nachgefragt und man weiß es gerade wirklich nicht. Angeblich ist Kim auf jeden Fall wieder eingeladen.
Okay.
Es gibt aber auch, vor einem Tag habe ich heute geguckt, also gestern hat ProSieben noch geschrieben.
Die wissen natürlich alles.
Ja. Hat ProSieben noch geschrieben, dass keine eingeladen ist. Also gerade überwerfen sich die Spekulationen darüber, ob die Kardashians eingeladen sind und ob denn, wenn die anderen 5 nicht eingeladen sind, zumindestens Kim Kardashian weiterhin darf. Es gibt keine offizielle Nachricht, wo man sagen kann, okay, das ist es oder das ist es nicht.
Das ist,
weil sich Kim noch nicht dazu geäußert hat.
Das ist interessant, weil man sich ja dann schon fragt, wenn nur sie eingeladen ist, ob sie dann solidarisch mit ihren Schwestern...
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen, das glaubst auch nur du. Auf gar keinen Fall.
Natürlich, in meiner Welt, ich würde sofort davon ausgehen, dass sie dann sagt, nee, dann komme ich auch nicht, Leute, weil das ist entweder wir... Es ist nicht so, ne? Jeder für sich selbst.
Das macht sie aber auch nicht, weil in anderen Teams würde dann nämlich jemand sagen, da würde die Person sagen, hey, ist es denn okay, wenn ich für dich hinfahre? Wenn ich hinfahre? Und dann würde jeder sagen, klar, you do you, aber Kim Kardashian wird noch nicht mehr fragen, weil es von Anfang an klar ist, dass sie auf jeden Fall dahin fährt, weil in ihrer Welt wären die anderen gar nicht da, wenn sie nicht da wären.
Ist so, ne?
Ist so.
Und ist so. Und das noch final und dann sind wir auch fertig. Was glaubst du? Glaubst du, dass das wieder so ein Marketing-Ding ist, um das Gespräch hochzuhalten? Vielleicht auch in Absprache, ja, guck mal, ich schon wieder die Verschwörungstheoretikerin von dem Herrn, ne? Dass man sagt, das ist jetzt irgendwie so ein Marketing-Gag, keep them guessing und dann gibt's eben den Big Reveal bei der Met Gala, sind jetzt alle dabei oder nicht? Und das findet natürlich dann auch seinen Weg in die neue Staffel von The Kardashians, die, was hast du gesagt, irgendwann im Mai kommt. Ne?
Ja, die dritte. Also was ich glaube ist, dass tatsächlich die Gästeliste von der Vogue überdacht wurde. Das glaube ich schon.
Ja.
Ich glaube auch, dass Leute wie Khloe zum Beispiel WackelkandidatInnen sind. Ich glaube aber, dass Kim Kardashian, weil sie wirklich die letzten Jahre wirklich für, die kann man gut oder schlecht finden, aber wirklich für iconic Looks gesorgt hat.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kim Kardashian nicht mit dabei ist.
Wir werden es sehen. Ihr werdet es natürlich auch
ich
hier
erfahren. Ich muss mich räuspern. Da bin ich wieder.
Wir werden es sehen. Ich wollte gerade noch mal einen Clean Cut machen, aber es geht jetzt dann nicht mehr.
Wir lassen das jetzt. Hinten lassen wir immer laufen.
So, ihr Lieben.
Immer ein Neilaufe lasse.
Das war's für heute mit Tratsch und Tacheles. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wünschen euch, so ihr es denn feiert, schöne Ostertage.
Oh, stimmt, ja, Osterschiff vor der über, Tür.
Ja. Vielleicht habt ihr frei, vielleicht fahrt ihr weg, wenn ihr es nicht feiert. Ignoriert es einfach. In dieser Woche ist auf jeden Fall Pessach ist auch. Also falls ihr das feiert.
Feiert, was ihr wollt.
Wenn ihr es denn tut, vielleicht feiert ihr nichts. Dann habt ihr einfach nur ein paar schöne
Feiertage. Dann feiert
Feiertage.
Euch selber, ihr süßen
was
Mäuser.
Was ihr tun solltet auf jeden Fall außer euch feiern, ist uns abonnieren. Unbedingt kräftig teilen mit allen, die ihr kennt und liebt. Und mit denen, denen ihr was Gutes tun wollt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Macht den Strom aus.
Bis dahin. Tschüss.